Und damit herzlich willkommen zurück zur inzwischen 12. Folge unseres Podcasts und damit etwas, mit dem niemand im kompletten B-Lobby-Team gerechnet hätte. Dass wir es ein Jahr durchhalten, mein Projekt zu machen. Yay. Alleine das wäre ein Folgenthema wert, über unsere Unproduktivität und Unmotivation Sachen durchzuziehen.
Das stimmt aber tatsächlich.
Mit der Unterstützung von Fans wie Markus konnten wir das Ganze dieses Mal durchhalten. Ein Jahr B-Lobby-Podcast, also beziehungsweise am Ende dieser Folge. Also, was heißt am Ende dieser Folge? Zum Erscheinen der nächsten Folge ist praktisch ein Jahr um.
Das ist schon heftig.
Es ist erstaunlich, wirklich, dass wir das durchgehalten haben.
Ja.
Also die Liste der Projekte, die wir abgebrochen haben, ist länger als...
Ja.
Sie ist lang.
Ja.
Wir hätten damals doch wetten sollen, wie lange wir das Ganze hier durchziehen. Das wäre interessant.
Niemand hätte ein Jahr gewettet. Niemand hätte diese Menge gewettet.
Ja, deswegen wäre es ja so interessant gewesen, wer was gewettet hätte.
Ja, aber es ist tatsächlich, wir sind ein bisschen produktiver geworden, wir sind ein bisschen kompetenter geworden. Nein, sind wir eigentlich nicht.
Nein.
Corona ist schuld. Jeder macht jetzt Podcasts, also auch wir. Ja, aber das soll es auch zum Einstieg soweit gewesen sein und dem selbst feiern. Kommen wir erstmal zum klassischen, worum soll es heute gehen? Erstmal wird es wieder darum gehen, ob wir überhaupt Feedback erhalten haben. Anschließend sprechen wir darüber, was unser heutiges Thema ist, nämlich die Energiekrise, wie ihr auch sicherlich in dem Thema schon sehen könnt. Danach wird Janis etwas über das Laden zu Hause sagen. Oder ich weiß nicht, im Dokument steht Laden zu Hause. Vielleicht hat Janis auch einen Laden für E-Autos zu Hause aufgemacht. Das ist in der Vorbereitung nicht ganz klar geworden. Anschließend geht es um die weltbewegenden News von mir, Marc und Janis. Das war richtig. Und dann setzt es auch noch die Zahl des Monats. Genau. Aber kommen wir zum ersten wichtigen Punkt. Haben wir Feedback erhalten? Und die Antwort ist, wie das letzte Jahr schon über, außer Markus, dafür danken wir dir, in einer Folge.
Nee, wir haben tatsächlich kein Feedback erhalten. Ein zweites Mal. Also wir haben es als solches aufgefasst, als unser Video von YouTube betitelt oder den Balken bekommen hat, dass die Wahlergebnisse auf der offiziellen Seite des Bundeswahlleiters zu finden waren, als wir die Bundestagswahlfolge gemacht haben. Das haben wir auch als Feedback.
Das stimmt.
Gelten lassen.
Aber ansonsten, das einzige Feedback, was wir ansonsten bekommen, ist, dass Marks Mikrofon halt. Aber das sollte er jetzt auch gefixt haben in dieser Folge.
Ja, ich habe mir ein ganz teures Wuschelzeugs an die Wände gemacht und fühle mich hier, als wäre ich irgendwie ziemlich isoliert, aber das Mikrofon halt nicht mehr. Von daher hat es sich gelohnt.
Genau. Und nachdem wir nun keinen heilenden Mark mehr haben, müssen wir jetzt nur noch Kompetenz in diesen Podcast bringen und dann haben wir vielleicht auch endlich Qualität. Mm. Und kommen raus aus dieser Krise. Haha.
Möchtest du damit einen Übergang schaffen zu unserem ersten Thema, Morris?
Genau, zu unserem, ich finde es immer gut, dass wir erstes Thema sagen, obwohl wir das Zwei-Themen-Konzept schon vor, ich weiß gar nicht, wie vielen Folgen aufgegeben haben.
Bei Folge 3 vermutlich schon.
Nach der Chaos-Folge 7.
Nein, Folge 7. Ja genau, in der Chaos-Folge 7 gab es doch zwei Themen.
Ich glaube, danach haben wir es über den Haufen geworfen.
Ja, und irgendwer hat im Dokument was kaputt gemacht, weil die Zahlen, die Aufzählungszahlen sind jetzt fortlaufend, weswegen unter Punkt 43 die Übersicht der Themen von Folge 7 ist. genau, aber worum soll es heute gehen? Und zwar um die aktuelle Energiekrise, die mehrere Aspekte betrifft. Nicht nur das, was wir in der letzten Folge auch schon leicht angeschnitten haben mit den Spritpreisen und ähnlichen, sondern auch die regulären Strompreise, aber auch die Gas- und Heizpreise sind gerade auf einem Weg oder laufen Gefahr, auf einem Weg zu laufen, dass diese Maße erreichen, wo es im Winter etwas kritisch werden könnte. Und da stellt sich jetzt natürlich als allererstes die Frage, wie konnte es dazu kommen?
Krieg. Ja, wie konnte es dazu kommen?
Also ich glaube, Krieg ist so die ziemlich späte Antwort. Ich glaube, die Problematik fängt schon deutlich früher an.
Ja, das stimmt. Das fängt ja schon Ende letzten Jahres an.
Oh, das fängt noch viel früher an. Das fängt in dem Moment an, an dem man sich entschlossen hat, einen Großteil der Energieversorgung auf ein Land zu stützen, was man selbst als undemokratisch bezeichnet. Und zu hoffen, dass da alles gut geht.
Genau, was man uns dabei sagen will, Energie ist nicht was man von heute auf morgen ändern kann, sondern da stehen Entscheidungen dahinter, die jahrzehntelang gelten. Und alles, was heute passiert, ist vor Jahrzehnten als Entscheidung getroffen worden und beeinflusst es natürlich.
Genau. Und so zum Beispiel auch die Entscheidung, Gas als Hauptenergieträger für Industrie und andere Bereiche zu nutzen. Denn der große Nachteil ist, dass wir in Deutschland halt selbst keine riesigen Gasvorkommen haben. Das heißt, natürlich begibt man sich da in eine gewisse Art von Abhängigkeit.
Genau, und es gibt so zwei Punkte, wo halt das in letzter Zeit ziemlich stark aufgefallen ist. Zum einen im Dezember letzten Jahres. Ich glaube, das hat man auch ziemlich mitbekommen. Einige Stromanbieter sind deswegen auch pleite gegangen, weil da plötzlich so, zack, der Strompreis einfach hochgegangen ist. So als kleiner Nach-Corona-Schock. Jedes Industrieland braucht wieder Kohle, braucht wieder Gas. Und bis das Ganze anläuft, dauert es ein bisschen. Heißt, hohe Nachfrage, wenig von dem anderen. Und der Preis steigt.
Genau. Und das Problem ist, dass vielleicht als kleiner Vorgriff vorweg schon mal, bevor wir auf die aktuelle Situation gehen, das hat ja nicht nur Auswirkungen auf die Preise an sich. Das ist ja das Problem, dass das einen riesigen Rattenschwanz nach sich zieht. Die Energiepreise. Ja, und der zweite Punkt, den Marc meinte, ist, man hat es gemerkt in den Gaspreisen und allem, was mit Gas und Öl zusammenhängt, im Februar diesen Jahres ganz extrem. So
Sprit,
knapp, na,
Heizkosten, alles
genau,
hochgegangen.
so eine knappe halbe Woche, nachdem einer der Hauptlieferanten für Gas sich halt entschlossen hat, ein anderes europäisches Land anzugreifen. Wir reden jetzt hier natürlich von Russland. Also nicht das angegriffene Land ist Russland, sondern Russland ist der Angreifer und der Gaslieferant.
Ja, denn man hat vielleicht nachträglich einfach zu sagen, den Fehler gemacht, dass man einen Großteil seiner Gasversorgung sich da einfach für Russland entschieden hat.
Ein Land, von
Und
dem man wusste, dass man da ein bisschen im Clinch steht. Und das auch schon die letzten 20, 30 Jahre.
genau, also teilweise war es wirklich eine bewusste Entscheidung, weil gesagt wurde, wenn man mit Russland handelt und wenn die eingebunden sind in diesem ganzen Handelszeug, könnt ihr nicht einfach einen Krieg führen, weil dann würden die sich selber schaden. Das war falsch. Genau. Und jetzt macht Russland das, was sie in der Situation machen können. Sie erpressen Europa so ein bisschen, weil sie wissen, dass sie der einzig große Gaslieferant für Europa sind. Im Sinne von,
Ja.
was sollen die Leute machen? Frieren?
Richtig, so die erste Ambition war es ja, glaube ich, was damals gemacht wurde, ist, dass Habeck nach Katar gereist ist, glaube ich, und geguckt hat, wie das da ausschaut mit Zulieferungen, weil die haben halt auch noch Gas und Öl.
Wo genau sind wir jetzt?
In der Auflistung oder was meinst du?
Ja, also für mich theoretisch waren wir gerade noch bei den Problemen und den
Ach so,
Auslösern der
Entschuldigung.
Energiekrise. Du bist ja
Den
jetzt
greife ich
schon
voraus.
bei, du bist schon etwas weiter, du bist schon einen Punkt weiter. Wir sind gerade praktisch noch so ein bisschen bei den Ursachen.
Genau, und
Ja.
eine große Ursache, die man eigentlich bei jedem Problem der letzten Jahre und wahrscheinlich auch der nächsten Jahre sagen kann, die Erneuerbaren. Und zwar hat man sich ja entschieden, aus Gas auszusteigen, aus Kohle auszusteigen, aus Atomkraft auszusteigen. Und die letzten Regierungen haben jetzt nicht unbedingt dafür gesorgt, dass man dann viel erneuerbare Energien ausbaut, was dazu geführt hat, dass wir jetzt mehr als sonst von Gas einfach abhängig sind, weil sonst nichts ausgebaut haben und sonst alles stillgelegt haben.
Und dabei ist auch ganz interessant zu sehen, weil wir jetzt ja gerade das Thema auch mit den Erneuerbaren hatten, habe ich gerade heute gesehen, ich weiß nur nicht mehr, wo es war, vielleicht kriege ich das nachträglich noch rausgesucht, dass so eine Statistik oder so eine Übersicht, wer in Deutschland denn überhaupt das russische Gas benötigt für den Energiemix und ähnliches.
So bundesländermäßig, das habe ich, glaube ich, auch gesehen.
Bundesländermäßig. Genau, und da war ja witzigerweise so, dass Bayern, die ja zum Beispiel auch total gegen Windkraft sind, oder ja, was heißt total gegen Windkraft? Die haben da so eine Regel, nennt sich die 3H-Regel?
10H sogar.
10H.
10H, stimmt, die wollen jetzt auf 3H runtergehen.
Wow, schön.
Also ich glaube, die wollten runtergehen, weil es gar nicht funktioniert hat. Das Problem bei der 10H-Regel, das schreibt so ein bisschen sozusagen vor, die Höhe umgerechnet auf den Umkreis, in dem in der Nähe zu Dörfern oder Wohnsiedlungen keine Windräder stehen dürfen. Und aufgrund dieser umfangreichen 10H-Regel, ja, gab es, was weiß ich, letztendlich zwei, drei Flecken in Bayern, wo praktisch Windräder hätten stehen dürfen. Und das war's.
Ich habe den Link gerade mal reingeschickt. Ich habe es gerade gefunden gehabt. Wie viel Geld Bundesländer 2021 für Erdöl und Gas aus Russland ausgegeben haben. Mhm. Da ist Bayern, also ja, Bayern ist ganz weit vorne. Es genau. ist ja sogar mit Abstand vorne. Danach kommt Brandenburg, danach kommt Sachsen-Anhalt. Entschuldigung, danach kommt, was ist denn das da rechts neben Rheinland-Pfalz? Mensch.
Wo bist du gerade? Bist du gerade in Rheinland-Pfalz? Das, wo die 3 ist, ist Rheinland-Pfalz.
Was ist links daneben?
Saarland, oder?
Nee, das Saarland ist das Kleine, das ist 0. Daneben, da drum ist da noch ein größeres. Das ist auch 0.
Hessen?
Das ist Rheinland-Pfalz. Hessen, danke. Hessen ist 3. 3 und danach kommt Sachsen-Anhalt mit 2,6.
Nachdem wir jetzt unsere deutschen geografischen Kenntnisse bewiesen haben. Ja, das Problem zeigt sich einfach, die Energiekrise ist schlichtweg durch eine große Abhängigkeit von einzelnen Akteuren entstanden. Und ungünstigerweise Akteuren, die von Anfang an schon eigentlich nicht die vertrauenswürdigsten waren und wo man sich erhofft hat, halt durch das Geschäft selbst eine Vertrauenswürdigkeit hinzubekommen. Aber so funktioniert das in der Realität leider nicht, wie man ja jetzt gesehen hat. Und darum sind wir Stand jetzt in einer Energiekrise, die Stand jetzt von unserem Wirtschaftsminister Habeck ausgerufen, die Alarmstufe betrifft und aktuell noch keine katastrophalen Einschränkungen zu befürchten sind, aber ja, man muss es halt kritisch beobachten. Stand jetzt ist noch davon auszugehen, dass wir im Winter, dass keiner frieren muss, aber Stand jetzt läuft auch noch zumindest etwas Gas aus Russland zum Beispiel nach Deutschland.
Ja, genau, die Frage ist, was macht man jetzt? Man könnte sich überlegen, macht einfach ein Trinkspiel und immer wenn Morris Stand jetzt sagt, trinkt man einen, um sich so im Winter warm zu halten.
Da würde man Stand jetzt ganz schön besoffen sein.
Ja, das Problem ist, Russland hat gerade keine starke Motivation, uns Gas zu liefern, weil wir nicht das machen, was Russland gerne hätte. Und ja, das sieht man auch bei den Importen. So im Durchschnitt der letzten Jahre importieren wir so 3.200 Millionen Kubikmeter Gas um diese Zeit. Und jetzt sind wir bei 1.100 Kubikmeter Gas. Das heißt, dieses Jahr wurde deutlich weniger Gas geliefert und es wird immer weniger. Und das ist Stand jetzt noch okay. Es ist kein extrem großes Problem, aber es wird später relevant.
Genau. So, und jetzt stellt sich natürlich auch die Frage, was sind die aktuellen Ansätze, wie man mit dem Ganzen umgehen will? Oder sagen wir mal, fangen wir mal etwas vorher an. Was ist denn jetzt die große Problematik? Und da ist das, was ich vorhin aufgreifen oder schon mal erwähnt habe. Die Energiepreise bestimmen leider alles. Natürlich sind hohe Energiepreise für den Verbraucher an sich auch schon scheußlich. Jetzt kommen wir aber auch zu einem weiteren Problem. Unsere Industrie ist auch extrem vom Gas abhängig. Sämtliche Unternehmen, die in irgendeiner Weise was mit Metallbearbeitung oder Ähnlichem zu tun haben, benötigen Gas für sämtliche Prozesse. Und das heißt natürlich, wenn das Gas teurer wird oder rationiert wird, dann steigen alle Preise in dem Bereich. Das betrifft Baukosten, das betrifft aber auch Fahrzeuge, das betrifft Rohstoffe und das betrifft auch aus anderen Gründen letztendlich auch die Lebensmittel. Also da besteht die Gefahr, dass aufgrund der steigenden Energiepreise, nicht nur die Energiepreise, hoch sind und die Verbraucher belasten, sondern auch schlichtweg als Folgeerscheinung die Preise von sämtlichen anderen Produkten stark ansteigen würden.
Ja, als Beispiel, wenn der Bäcker jetzt doppelt so viel für seinen Strom und sein Gas zahlt, muss er die Kosten weitergeben. Dann wird eine Brezel zwar nicht doppelt so teuer, aber halt 10% teurer oder so. Und wenn es halt jeder macht, der Bäcker, der Bauer, eigentlich jeder, der Energie braucht, das wirklich jeder ist, dann wird das für jeden teuer.
Das ist besonders kritisch, weil wir jetzt, glaube ich, in der letzten Folge auch ganz, ganz am Rande mal kurz angesprochen hatten, da wir aktuell eh schon in einer Situation sind, in der eine relativ starke Inflation herrscht. Und mal an dieser Stelle, was heißt ein kleiner Ausdruck in der Volkswirtschaft, aber der Punkt ist folgender, irgendwann ist Inflation so groß, dass du sie nicht mehr stoppen kannst. Wenn eine Inflation ein gewisses Maß erreicht, dann ist das ein Kreislauf, der nur noch durch eine Währungsreform gerettet werden kann. Und Währungsreformen sind immer schlecht.
Ja. Und ich denke, das wird auch das große Problem, oder das Problem sein, an dem die Bundesregierung in dieser Legislaturperiode arbeiten muss. Wie kriegt man das wieder hin mit der Inflation und den Energiepreisen? Ich glaube, wenn man 10 Jahre darauf zurückschaut, dann ist das herausragende Problem, das hoffentlich gelöst wird.
Ja, aber da kommen wir leider zu einem Problem. Und zwar, wie du es vorhin gesagt hattest, auch Energie ist nichts, was von jetzt auf gleich passiert. Das Ganze dauert einige Jahre. Zwar könnte die jetzige Bundesregierung die Ansätze schaffen, meinetwegen, die bauen 20.000 Quadratmeter Solaranlagen aus. Aber die Ergebnisse wegen der Bauzeit und Ähnlichem werden erst in 1 bis 2 Legislaturperioden zu sehen sein. Genau. Und da ist natürlich immer die Frage, warum sollte die Politik Initiative zeigen für eine Legislaturperiode, in der sie vielleicht gar nicht mehr an der Macht sind? Wo dann andere praktisch die Lorbeeren ernten.
Ja, gerade genau. So wie es so in den Umfragen technisch so zurzeit aussieht, wird auch, also klar, sowas kann sich jederzeit ändern. Und gerade innerhalb von 3,5 Jahren, die wir jetzt noch haben, wird sich das auch noch 3-mal ändern. Aber zurzeit scheint so, kann man ja immer so ein bisschen als Stimme aus der Bevölkerung zurückziehen. Ist die Bevölkerung nicht gerade unbedingt so zufrieden mit dem, was die Politik gerade oder die regierende Koalition gerade so macht.
Ja, genau. Und darum versucht man gerade schlichtweg kurzfristige, schnelle Lösungen zu finden, die im Endergebnis aber das Problem erstens nicht vernünftig lösen und zweitens selbst vielleicht mit Problemen behaftet sind. Und dann sind wir jetzt hier an dem Part, wo wir vorhin schon mal kurz auch einen Ausflug gemacht haben. Wie sehen die aktuellen Lösungsideen aus? Und Janis hat da vorhin ja schon mal angefangen, drüber zu reden. Und zwar war zum Beispiel der Habeck ja in Katar und Saudi-Arabien allgemein in den Bereichen unterwegs, um halt mal nachzufragen, wie es denn da mit Lieferungen aussieht. Jetzt kommen wir aber wieder zum Problem. Jetzt gehen wir zum nächsten. Nennen wir es höflich demokratisch nicht einwandfreien Land, fordern wieder Gas an und begeben uns wieder in eine Abhängigkeit. Das mag kurzfristig vielleicht eine Lösung sein, weil letztendlich müssen wir auch diesen Winter schaffen. Aber es besteht halt auch wieder die Gefahr, dass man sich wieder so drauf ausruht wie mit Russland die letzten 25 Jahre.
Genau, und die kurzfristigen Lösungen sind halt die bequemen. Man sucht sich ein anderes undemokratisches Land fürs Gas und dann klappt es, bis es halt nicht mehr klappt. Und das ist so das Problem, was die Politik machen muss. Sie muss kurzfristig handeln, weil spätestens im Winter, wenn wir wirklich Gas und Energie brauchen, wird es sonst einen riesen Kollaps geben, weil wir zu wenig haben. Gleichzeitig muss sie langfristig handeln, weil wir sonst dasselbe Problem in 5 oder 10 oder 20 Jahren nochmal haben.
Auch wenn da jetzt immer die Gefahr besteht, ja gut, was in 5 bis 10 Jahren, das ist ja nicht mehr das Problem der aktuellen Bundesregierung.
Genau. Hätte man vielleicht vor 10 Jahren richtig agiert, wäre das heute vielleicht anders, dann hätten wir keine großen Probleme. Ja. Aber heute haben wir viel zu wenig erneuerbare Energien. Wir heizen viel zu viel noch mit Gas anstatt mit Wärmepumpen. Und wir können das halt nicht über den Sommer kurz mal ändern. So kurz jedes zweite Haus einfach modernisieren oder so viele Ressourcen und so viele Handwerker hat man nicht.
Ja, zumal Wärmepumpen sowieso schon aktuell schwer verfügbar sind, wie ich vorhin gelesen habe. Ja, und dann kommen halt auch noch so andere Alternativideen, wie zum Beispiel, dass man dann halt die Atomkraftwerke schlichtweg länger betreibt. Was aus verschiedensten Gründen eine interessante Idee ist, weil die Atomkraftwerke selbst haben in den letzten Jahren sich auch darauf orientiert, halt abgeschaltet zu werden. Heißt, die wurden nicht vernünftig gewartet, weil warum soll man nochmal 2020 das ganze Ding neu auflegen, wenn man Mitte 2021 zum Beispiel dicht macht. Man hat aber auch nicht die Brennstäbe als Vorräte, die man halt auch nicht mal eben im Aldi einkaufen kann. Und ja, die Relevanz von Atomkraft im deutschen Strommix ist halt aktuell auch eher eine Randerscheinung. Wenn wir mal als Quelle zeit.de gehen und uns den Strommix vom 26. Juni, also heute dem Aufnahmedatum, um 17.30 Uhr angucken, dann machen die Atomkraftwerke ca. 1 Megawattstunde aus von insgesamt ja, knapp 12.500 Megawattstunden, also knapp unter 10%. Jetzt muss man aber natürlich noch was anderes sagen. Es ist 17.30 Uhr abends. Das bedeutet zum Beispiel, die Photovoltaik, die natürlich in der Tagesmitte ihre Kernzeit hat, ist zum jetzigen Zeitpunkt auch eher schon wieder so am Abschalten. Das heißt, tagsüber, sagen wir mal 12 Uhr mittags, ist die Bedeutung der Kernenergie verdammt gering. Jetzt muss man natürlich auf der anderen Seite sagen, im Winter ist natürlich mit Photovoltaik auch ein bisschen weniger los. Aber die der Gedanke dahinter sollte trotzdem klar sein. Über die Hälfte des deutschen Stroms kommt glücklicherweise inzwischen aus erneuerbaren Energien. Und der Teil, der nicht erneuerbar ist, Braunkohle, Kohle an sich, Erdgas. Ja, und dann kommt irgendwann die Kernenergie. Also warum soll man jetzt für diese eine Megawattstunde irgendwelche langfristigen Projekte, die man langfristig aufgezogen hat zur Abschaltung, aussetzen und im Zweifelsfall nochmal, weil das ist das Problem bei den Atomkraftwerken, zwar mag ein Atomkraftwerk im Betrieb nicht unbedingt 2 Tonnen CO2 herausschmeißen, aber ja, wohin mit den Brennstreben? Die lösen sich halt nicht auf, wenn das Atomkraftwerk abschaltet.
Richtig. Gab ja auch, muss ich jetzt gerade mal einwerfen, es gab vor ein paar Tagen genau eben diese Diskussion auch im Bundestag, dass man eben eine Aktuelle Stunde gehabt hat bezüglich der, ja, des Weiterlaufenlassens der Atomkraftwerke. Und dann gab es einen ganz interessanten Redebeitrag von, ich glaube, aus der SPD-Fraktion, der Dorothee Bär, war das, glaube ich, die zu der Sache aus der CDU-CSU gesprochen hat, diese Scheinheiligkeit vorgeworfen hat, weil die Kollegin Bär kommt aus Bayern. Bayern ist die einzige, ist das einzige Bundesland, was sich aus Deutschland ja quasi rausgezogen hat aus der Verantwortung, ein Endlager zu finden für eben besagte, ja, Brennstäbe, verbrauchte Brennstäbe. Wollte ich mal ganz kurz einwerfen, fand ich ganz interessant.
Ja.
Ja. Und des Weiteren sind halt auch, wie du eben schon sagtest, haben die Atomkraftwerksbetreiber sich darauf eingestellt, dass sie halt zu einem bestimmten Zeitpunkt halt abschalten. Das ist schon seit Jahren gesetzt. Und dementsprechend müssen halt auch sowas wie Wartungsintervalle, sowas muss immens viel gewartet werden, weil da halt auch ein sehr, sehr großes Risiko halt von ausgeht. Und diese ganzen Wartungsintervalle, die müssten wieder aufgeholt werden. Und das würde auch erstmal wirklich lange dauern, bis das alles wieder auf dem aktuellen Stand ist, sodass man das, ja, ich sag mal nicht bedenkenlos, aber ohne weiteres weiter betreiben kann.
Ja, genau, das ist auch das größte Problem, was wir jetzt gerade angesprochen haben. Es gibt Mittel, die sind kurzfristig super verfügbar, aber langfristig bringt uns das noch mehr in die Bredouille. Es gibt Sachen, die sind langfristig richtig gut, aber kurzfristig können wir damit nichts anfangen. Es gibt Atomkraft, die irgendwie auch noch im Spiel ist, aber auch nicht wirklich gescheit ist. Und die Politik muss halt extrem aufpassen, dass wir halt im nächsten Winter wirklich Strom und Energie haben. Denn wenn wir kalte Wohnungen haben, wenn wir Stromausfälle haben, dann sind alle langfristigen Pläne schön und gut, aber die Leute werden dann richtig, richtig böse.
Ja. Ich habe mir mal ein Diagramm angeschaut. Wenn die Gasspeicher voll wären, dann könnte man ohne... jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, ob das war ohne Fremdimporte generell oder ohne Importe aus Russland. Wären, das weiß ich nicht genau, aber es wären nur 2,5 Monate, die wir ohne dessen quasi normal heizen können, in Anführungszeichen.
Wobei man auf der anderen Hand natürlich sagen muss, wenn wir auch wieder die Statistiken angucken, die wir als Hauptquelle gerade nutzen, also derzeit über den Energiemonitor Deutschland, ist es Stand jetzt mit den Gasspeichern tatsächlich nicht so, dass es katastrophal schlimm ist. Also Stand jetzt oder beziehungsweise Stand 23. Juni sind unsere Gasspeicher zu 59,3% gefüllt. Zum 1.11. müssen sie laut Gesetz zu 90% gefüllt sein. So.
Ja.
Also in den Jahren 2017, 2015, 2016 und 2021 sah das zum jetzigen Zeitpunkt, also im Juni, deutlich schlechter aus. Und auch da wurden die Ziele, beziehungsweise waren die Winter nicht kalt, also die Leute mussten nicht frieren.
Ja, das Problem ist halt gerade das Momentum. Das heißt, die Gasspeicher sind gerade ganz okay gefüllt, aber die Tendenz geht in Richtung, wir kriegen bald gar kein Gas mehr oder sehr, sehr wenig. Und das Problem ist, alles kann passieren. Es kann sein, dass Russland sagt, okay, ihr kriegt wieder Gas, super. Es kann sein, dass Russland sich in diesem Krieg noch weiter verbeißt und dann sagt, von uns kriegt ihr keinen Gas mehr, außer ihr unterstützt uns. Dann haben wir ein Problem. Und man ist jetzt ziemlich abhängig einfach von Putin. Und diese Ungewissheit macht es noch viel schlimmer. Wir können nicht sagen, ob der Gasspeicher am 1.11. zu 90% voll ist. Wir können nicht sagen, ob wir nächste Woche Gas kriegen. Und wir können nicht sagen, was halt der Mitte danach auch noch passiert. Und darauf dann zu agieren, ist dann wirklich schwer. Denn was will man machen? Will man hoffen, dass wir Gas kriegen? Will man proaktiv handeln und dann vielleicht das Risiko eingehen, dass man unnötig Geld rausgeschmissen hat? Was würdet ihr das sagen?
Was jetzt genau? Nochmal deine Frage bitte.
Die Situation ist komplett unsicher. Und was würdet ihr machen? Würdet ihr das sagen, davon ausgehen, dass wir kein Gas mehr kriegen und alles vorbereiten, auch wenn es teuer ist? Oder einfach hoffen, dass wir Gas kriegen und dann kann es passieren, dass wir vielleicht kein Gas mehr haben im Winter?
Also ich gehe davon aus, wir werden im Winter keine katastrophale Situation haben. Das ist eine Sache, da bin ich mir, ja, ich will nicht absolut sicher sagen, aber da bin ich sehr sicher. Also es wird keinen katastrophalen Winter geben, in dem die Leute halt erfrieren. Wovon ich hingegen ausgehe, ist, dass in nächster Zeit die Gaslieferungen gerade aus Russland weiter zurückgehen. Dass man sich das Gas vermutlich anderweitig mit seinem Nahen Osten holen wird. Und natürlich die Preise, weil die Länder dann natürlich auch wissen, dass wir das Gas unbedingt brauchen, einen etwas höheren Preis veranschlagen. Also ich rechne eher mit einem deutlichen Anstieg noch der Energiepreise. Allerdings nicht mit einer katastrophalen Situation, in der die Menschen in ihren Häusern verrecken, weil sie erfrieren.
Ja, so würde ich das auch ungefähr einschätzen.
Also ich gehe tatsächlich aus, der Ukraine-Krieg wird sich, klingt jetzt komisch, aber hoffentlich noch eine Weile ziehen. Und zwar unter der Perspektive, dass die Ukraine halt nicht spontan aufgeben muss, weil, warum auch immer. Sondern, dass das Ganze zwar zügig erledigt wird, aber halt zugunsten der Ukraine, weil am Ende soll das Ganze auch nicht auf dem Rücken von denen enden. Aber, ja. Die Situation ist angespannt. Die Versorgung ist kritisch, aber nicht mega kritisch, nenne ich es jetzt mal. Und wir müssen uns wahrscheinlich auf teurere Gaspreise einstellen, aber garantiert wird es keine frierenden Menschen geben. Da bin ich mir sicher.
Würdet ihr euch persönlich einschränken wollen? Habeck hat ja schon, oder die Bundesnetzagentur hat ja schon vorgeschlagen, dass man vielleicht eher auf 18 Grad heizen soll, statt auf die empfohlenen 20 bis 22 Grad, dass man weniger duscht und so weiter. Würdet ihr euch ja persönlich ein bisschen einschränken?
Das ist jetzt die Frage, wen fragst du? Wenn du mich persönlich fragst, sage ich ohne Probleme ja. Ich bin eh kein Mensch, ich brauche eine warme Wohnung. Aber das kann man jetzt nicht spezifisch allgemein von jedem Menschen verlangen. Also zu sagen, es ist für jeden einfach, sich jetzt doch um 2 Grad runterzudrehen, die Heizung, wäre ein bisschen dolle kritisch, weil es gibt schlichtweg Menschen, die bräuchten eine wärmere Wohnung. Ob das Ganze kommt oder nicht, dass es also tatsächlich zum Beispiel verpflichtend umgesetzt wird, ist auch wieder eine andere Geschichte. Wobei die nächste Frage natürlich wäre, wie will man das prüfen?
Kommt die Polizei und fragt dich, wie oft du duschst oder schaut, wie viel Heizung du
brauchst? Andere Frage, Marc, was meinst du, wie im Winter zum Beispiel in manchen Regionen Deutschland festgelegt wird, dass du oder zum Beispiel in Frankreich haben sie es ja jetzt aktuell sogar, du darfst ja da mit dem Wasser aus der Leitung nicht kochen oder ähnliches, weil die eine Wasserkrise haben.
Kann man eigentlich nicht kontrollieren, oder?
Ist schwierig, aber die Franzosen kriegen es ja auch irgendwie hin, sonst wird man es nicht machen. Ich vermute irgendwie über den Verbrauch oder ähnliches. Ja, weil wahrscheinlich, wenn der Gasverbrauch oder so zu hoch wären würde, es dann halt mehr zum Prüfen, wer vorbeikommt. Also ich weiß es nicht. Ja. Ich weiß nicht, wie das erfolgen würde.
Also das sind jetzt Vermutungen. Sehr schwierig zum Kontrollieren.
Ja. Aber ich wäre dazu bereit. Es gibt sicherlich auch andere, die bereit wären. Es gibt aber, das hat sich ja auch während Corona gezeigt, Leute, die, sobald der Staat was vorschreibt, auch das genaue Gegenteil davon eher machen.
Genau, ich weiß, du spielst auch die spezielle Art von Leuten an, die man in Fachkreisen Arschlöcher nennt. Und ja, die treiben uns immer so ein bisschen ins Verderben, oder?
Ein wenig schon. Also, obwohl es natürlich Peter, jetzt, ich möchte das an der Stelle noch vorher zwischenschieben, das darf man an der Stelle jetzt nicht fail verstehen. Es sind jetzt nicht diese Arschlöcher sind jetzt nicht an dieser Energiekrise schuld. garantiert nicht. Das sind immer noch die Fehlentscheidungen der Politik gewesen. Obwohl man die natürlich jetzt auch an der Stelle als Arschlöcher bezeichnen könnte dafür. Sollte man vielleicht nicht. Machen wir auch nicht. Aber ja, ich weiß, was du meinst mit Arschlöcher, aber die könnten halt die Situation im Winter vermutlich verstärken. Und jetzt kannst du das sagen, was du sagen wolltest. Ich wollte halt nur diese Abgrenzung machen, dass die Arschlöcher halt nicht die Ursache jetzt für die jetzige Problematik sind, sondern nur halt in der Folge diese Situation verschlimmern könnten.
Genau, was ich sagen wollte, ist, dass es den Hans-Peter gibt, der, ich weiß nicht, 60 Jahre alt ist, AfD-Wähler ist, wie man sich das halt so als Klischee vorstellt und dann jetzt sagt, die wollen mich zwingen, dass ich weniger heize, dann heize ich jetzt doppelt so viel und mache alle Fenster auf. Und ich glaube nicht, dass das so passieren wird wie bei den Querdenkern bei Corona, denn in dem Fall regelt der Markt. Also wenn wir wirklich wenig Gas haben, dann wird das Gas richtig teuer werden und dann zahlen die Leute auch dementsprechend viel. Also wir haben jetzt schon richtig teure Gaspreise, das ist nicht mehr normal und es wird auch, wenn die Nebenkostenabrechnungen kommen im nächsten Frühling, das wird sehr große Probleme machen. Aber in dem Fall hat man so ein bisschen so das Handwerk, wenn sich die Leute wie Arschlöcher verhalten, dann zahlen sie zumindest auch ein bisschen von dem Preis, den wir als Gesellschaft zahlen.
Aber weißt du, was
das
Problem ist, Marc?
Ja, aber das hält diese Leute leider nicht davon ab.
Ja genau, und das schlichtweg, selbst wenn es die Leute abhalten würde, Marc, du bekommst ja die Abrechnung nicht direkt einen Tag, nachdem du die Heizung hochgedreht hast. Du bekommst das Monate später. Das heißt, die Leute sind über den Winter 3 Monate ein Arschloch. Die Preise steigen weiter, weil Nachfrage regelt, wir alle leiden drunter. Und dann kriegen sie halt am Ende die Rechnung und ärgern sich. Vielleicht, wer weiß. Aber das ändert die Situation, die wir im Winter haben, trotzdem nicht.
Ja.
Weil sie in dem Moment halt noch nicht die, in Anführungszeichen, oder wortwörtlich, die Quittung dafür bekommen.
Was denkst du, wird es dann komplett langfristig sein wird? Also wird das quasi eine Zeitenwende sein, die Richtung erneuerbare Energien geht und Richtung Wärmepumpe, in Richtung Wasserstoff und so weiter? Oder denkt ihr, das ist einfach so, es passiert halt und es ändert sich jetzt nicht viel?
Also ich würde sagen, dass, also zu Anfang war es ja wirklich so, dass auch konservativere Politiker gemerkt haben, dass ja, dass erneuerbare Energien auch eine Möglichkeit sind von eben sowas halt von Unabhängigkeit. Eine Möglichkeit sind, unabhängiger von zum Beispiel solchen Ländern zu werden, die man halt nicht unterstützen möchte. Und von daher würde ich auch fast davon ausgehen, dass es halt mehr Investitionen in sowas geben wird, weil man eben auch halt gemerkt hat, man macht sich mit erneuerbaren Energien unabhängiger von gemeinen Leuten.
Ja, ich weiß noch nicht, wie es tatsächlich aussehen wird. Also normalerweise würde ich sagen, man wird sich wieder mit so einer Zwischenlegung rausschlängeln und am Ende keine Ahnung, was rauskommt. Aber dieses Jahr hat mich in mehreren Punkten überrascht. Und quasi das letzte Jahr, also die letzten 365 Tage, angefangen damit, dass wir nach Jahren mal wieder eine SPD-Regierung bekommen haben, wo wahrscheinlich niemand auf dieser Welt mehr mit gerechnet hat, hinzu, dass plötzlich in irgendeiner Westentasche Geld gefunden wurde, um der Bundeswehr 100 Milliarden Euro bereitzustellen. Also in vielen Punkten passieren Dinge, mit denen ich vor einem Jahr nicht gerechnet hätte, wo ich gesagt habe, ja, ja, ganz sicher. Und morgen fliegen Warzenschweine durch die Wohnung.
Ach, bei dir
auch? Also von daher, ja. Also von daher, gerade auch weil man halt auf lange Sicht vermutlich keine Alternativen hat, weil seien wir ehrlich, auch im Mittleren Osten wird es irgendwann mal ein Problem geben in den nächsten Jahren. Und spätestens dann steht man wieder vor der Frage, was tut man nun? Wird es höchstwahrscheinlich langfristig, keine schnelle leider, aber eine langfristige Zeitenwende geben. Ob es rechtzeitig kommt, ist nochmal eine andere Frage.
Wäre natürlich schön, ne?
Wäre natürlich schön, aber da gibt es auch verschiedene Kräfte in der Bundesregierung, die da so ein bisschen am Ausbremsen sind.
Aber wo Ausbremsen, gut, dass du das wirklich sagst. Ich vermute, du spielst ja mal auf Leute wie Lindner an, die zum Beispiel E-Fuels gerade ein bisschen hochhypen und für eine Technologieoffenheit sind. Janis, du bist ja unser E-Fuels-Experte und sagst selber von dir, dass du lieber den Bundestag anbrennst, als dir deinen Diesel wegnehmen zu lassen. Das ist sicher ein Zitat von dir. glaube ich.
Ich glaube tatsächlich, witzigerweise, dass der Einzige, der jemals von uns Diesel gefahren ist, ich gewesen bin, oder?
Ich auch.
Du bist auch Diesel gefahren? Dein Golf war Diesel?
Der Golf, ja, natürlich war der Golf Diesel.
Echt? Klasse. Ja. Nice. Wir hatten beide so richtig alte Schrottdiesel, die wirklich noch, keine Ahnung, ganze Eisbären hinten rausgeworfen haben.
Ja. Ist ein Eisbärentöter. Ja. Nee, worauf ich ein bisschen hinaus wollte, es geht ja grundsätzlich darum, dass man alles elektrifiziert. Da ist kein Gas, kein Öl mehr, sondern alles Strom und damit wird das was gemacht. Und eine Idee sind ja zum Beispiel auch E-Fuels, dass man sagt, wir passen nicht die Autos an, die halt eben Benzin brauchen und dann eben Strom nutzen, sondern
kurze Zwischeneinmerkung, wobei man die Autos trotzdem größtenteils anpassen muss, weil die Motorsteuerung das von sich aus nicht kann, mit E-Fuels umzugehen. Also müssten trotzdem sämtliche Autos noch auf E-Fuels angepasst werden. Aber ja.
Und was halt hier von solchen Zwischenideen, dass man quasi nicht viel an dem aktuellen Bestand macht, sondern eher dafür sorgt, dass man beispielsweise auch Gas für die Wohnungsheizung oder eben diese E-Fuels synthetisch aus Strom, aus sauberem Strom herstellt?
Wenig. Wenig bis gar nichts eigentlich. Also eigentlich gar nichts.
Unterstütze ich.
Also so mal zum Vergleich. Ich habe hier ein Diagramm vom Bundesministerium für Umwelt. Da sind die drei, in Anführungszeichen, Zukunftskraftstoffe drauf aufgelistet. Das eine ist der Elektromotor mit 18 Kilowattstunden, also jeweils auf 100 Kilometern berechnet. Das kann ich so unterschreiben. Das kommt ungefähr hin, wenn man, je nachdem, was für ein Auto man fährt, ich verbrauche ein bisschen weniger in der Stadt und ein bisschen mehr auf der Autobahn. Dann haben wir den Wasserstoff mit 54 Kilowattstunden auf 100 Kilometern. Also da schon mal eine deutliche Steigerung, mehr als verdoppelt. Ja, und dann kommen das synthetische Kraftstoff, sprich die E-Fuels, mit 115 Kilowattstunden pro 100 Kilometern. Da ist das, was ein Auto mit synthetischem Kraftstoff betankt verbrauchen würde an Strom, damit könnten 5 bis 6 Elektroautos fahren.
Und seien wir ganz ehrlich, dazu braucht man keine Statistiken, dazu reicht ein wenig logisches Denken,
richtig,
wenn man Physik kann. Richtig. Bei jeder Umwandlung, also Umwandlungen sind nie hundertprozentig effektiv. Ja. Das heißt, bei jeder Umwandlung geht Energie verloren. So, also was ist effektiver? Strom direkt in ein Auto zu kippen und dann praktisch die elektrische Energie in mechanische Energie im Motor umzuwandeln? Oder die elektrische Energie in einer großen Fabrik in chemische Energie umzuwandeln und dann die chemische Energie im Auto wiederum wieder zu mechanischer Energie umzuwandeln? Also, ja. Allein die Physik sagt schon, dass es nicht effizient ist. Man muss zugegebenermaßen sagen, es ist, das will man gar nicht leugnen, energieeffizienter oder umweltfreundlicher als die regulären Dieselkraftstoffe und Benzinkraftstoffe. Alleine auch schon, weil die Ressourcenabhängigkeit ein wenig geringer ist als bei den tatsächlichen. Aber das ist halt auch wieder nur eine Zwischenlösung, in die man praktisch Zeit, Aufwand und Ähnliches steckt, nur um, ich nenne mal, das unvermeidbare Endergebnis zu vermeiden.
Vor allem habe ich mir auch gedacht, den Grünen wurde auch vorgeworfen, dass man sagt, dass die Autos so hassen, dass sie Sprit am liebsten bei 5 Euro pro Liter sehen wollen. Mhm. Und die Vorschläge, die die FDP jetzt hat, mit von wegen Technologieoffenheit und E-Fuels, würden dafür sorgen, dass die E-Fuels, allein weil es 5 bis 10 Mal so viel Strom braucht wie normale E-Autos, ungefähr bei 5 bis 10 Euro pro Liter sein müssten.
Ja, und gehen wir mal noch auf eine ganz andere witzige Geschichte ein, nämlich Lindner, dem man ja tatsächlich immer vorwirft, der Wirtschaftsversteher zu sein, Thema Verbrenner. So, gehen wir mal die großen deutschen oder allgemein die großen Autohersteller durch, wer in Zukunft überhaupt noch Verbrenner anbieten will oder nicht freiwillig schon vor 2035 aus den Verbrennern aussteigt. Volvo will ganz schnell raus, Volvo ist da sowieso immer ganz zack ich mit bei. Opel hat auch schon angekündigt auszusteigen. VW hat inzwischen auch für 2032 angekündigt auszusteigen. Audi ähnliches.
Audi hat, glaube ich, sogar schon die komplette Weiterentwicklung der Verbrennermotoren gestoppt. Also wird nicht mehr, wenn ich mich recht entsinne, wird da gar nicht mehr dran entwickelt.
Genau. Porsche will auch größtenteils bis 2030 aussteigen, außer der klassische 911er soll aus irgendeinem Grund noch ein Verbrenner bleiben. Ich glaube, damit sind wir durch die europäischen, na, die Franzosen haben wir noch, wie heißen die? Renault.
Und Peugeot.
Renault und Peugeot. Renault hat noch nichts Konkretes gesagt, aber der Renault-Chef hat eine grobe Einschätzung gegeben, dass vermutlich auch zwischen 2030 und 2035 die letzten Verbrenner verkauft werden. Also die stellen sich auch drauf ein. Und dann haben wir noch Peugeot. Selber Peugeot Konzert. Hat auch bereits angekündigt, Peugeot hat direkt angekündigt, schon auszusteigen aus dem Verbrennerbereich, auch bis 2030 in Europa keine Verbrenner mehr angeboten werden sollen. So, heißt auf gut Deutsch, die Autobauer in Europa steigen eh aus den Verbrennermotoren aus.
Ja.
Gut, einige von denen wollen außerhalb von Europa weiter Verbrenner anbieten, also dieser Verbrennerstopp bezieht sich eh nur auf den europäischen Markt. Aber trotzdem, was ist das Ziel von Lindner an der Stelle?
Technologieoffenheit für wen? Wie das sehr extrem langfristig ist, weil wenn Automacher 2035 aussteigt, das ist ja schon in 13 Jahren einerseits, aber andererseits 2035 wird das Auto verkauft, das Auto fährt 20 Jahre, dann sind wir 2055, bis wir die letzten Verbrenner von den Straßen weg sind.
Ja, und wir müssen jetzt noch davon ausgehen, Stand jetzt will ja gerade Lindner dem auf EU-Ebene sich enthalten. Was jetzt übrigens auch dazu führt, dass andere Länder darüber nachdenken, auf EU-Ebene das Verbrenner aus zu verschieben. Wenn wir das Ganze
schon beschlossen, oder?
Deutschland hat sich enthalten. Oder will sich enthalten. Ich glaube, die haben das noch nicht beschlossen.
Das Parlament hat es, glaube ich, schon beschlossen. Das muss noch durch den Rat.
Genau. Und im Rat will sich Deutschland enthalten. Also will Lindner, dass Deutschland sich enthält. So, sagen wir es so.
Oh Mann, ey.
Wie es genau aussehen wird. Und darum denken jetzt Italien denkt drüber nach und irgendwer noch auch anders zu entscheiden. Und ich glaube, soweit ich weiß, im Rat gilt immer noch das Einheitsprinzip.
Und das finde ich interessant. Ihr habt ja vorhin so positive Tendenzen gesagt, dass es langfristig ein bisschen beschleunigt wird. Vollkommen klimaneutral zu werden und von Gas und Öl wegzukommen. Mhm. Aber wenn sich die europäischen Länder nicht mal einigen können, dass es 2035 keine neuen Verbrenner geben soll, wo sich ja sogar die Wirtschaft darauf schon geeinigt hat und teilweise deutlich früher, kann man dann wirklich sagen, dass es eine Zeitenwende ist oder dass sich was ändert oder ist dann trotzdem alles beim Alten?
Ja, die Zeitenwende wird zwangsläufig kommen, ob man will oder nicht. Das ist halt das Problem. Oder das Gute, je nachdem, wie man es nimmt. Das Problem ist immer, wenn man rechtzeitig eine Zeitenwende eingehen würde, dann kann man das Ganze reibungslos und ohne Zeitdruck machen. Das Problem ist, dass wir vermutlich wieder auf eine Zeitenwende unter massivem Zeitdruck hinauslaufen. Also anders gesagt, wir produzieren noch Verbrenner, während es auf der ganzen Welt nur noch 10 Liter Kraftstoff gibt.
Und alle 10 Liter Kraftstoff gehören Putin persönlich.
Genau. Übrigens vielleicht noch eine ganz interessante Sache, um das an der Stelle nachzureichen. Die durchschnittliche Lebensdauer eines Autos in Deutschland war im Jahr 2014 18 Jahre. Also nehmen wir diese Zahl mal als Basis, bedeutet das, dass 2050 immer noch Verbrenner auf deutschen Straßen fahren.
Und es passiert auch oft, dass Verbrenner, die noch ganz gut sind, aber halt alt sind, dass sie irgendwie nach Afrika oder so exportiert werden. Ja. Und dann fahren die dann nochmal
20 Jahre. 10,
20 Jahre, solange sie halt auseinanderfallen.
Ja.
Das heißt, das Auto, Glück, was oder jetzt das produziert wird, wird ein Problem sein für die nächsten 30, 40 Jahre.
Ja. Mein alter VW ist wahrscheinlich auch jetzt in einem der anderen Länder unterwegs, bis er auseinanderfällt.
Ja, meinst
du? Weil Deutschland hätte ja keine Straßenzulassung mehr bekommen. Ja. Was natürlich auch an sich eine Diskussion für sich wäre, ob es nicht auch in einer gewissen Weise nachhaltig ist, ein Auto 26 Jahre, bis es stirbt, durchzufahren, wenn man zum Beispiel Volkswagen nimmt, die anscheinend überdurchschnittlich lange leben. Also die Fahrzeuge, nicht die Mitarbeiter.
Gut, aber, dass wir das nun festgestellt haben.
Aber wäre an sich auch mal eine interessante Diskussionsfrage. Ja, aber das ist halt eine Grundproblematik. Es geht nicht schnell, es wird nur auf lange Sicht hinauslaufen und es geht jetzt schlichtweg nur darum zu hoffen, dass wir die Zeitenwende in Gange bekommen, bevor das Ganze halt zwangsweise passiert.
Ja.
Ja, und eine gute Möglichkeit, die Zeitenwende hervorzurufen, ist es, indem man die E-Autos ein bisschen fördert. Und da ist ja ein Diskussionsthema über die Ladesäulen, die ja nicht vorhanden sind. Aber Ladesäulen sind ja nicht die einzige Möglichkeit, das Auto vollzukriegen. Es gibt ja noch andere Methoden, nicht wahr, Janis?
Richtig. Also ich finde es immer, ich muss immer sagen, ich finde es ein bisschen cringe, wie du das, wie du von dem einen Thema auf das andere kommst. Aber lassen wir das mal außen vor.
Ja,
aber
ich muss diesmal tatsächlich sagen, die Überleitung fand ich gar nicht so scheußlich.
Ja, aber man hört es immer schon so an deiner Stimmlage, das, was du gerade erreichen möchtest.
Ja, und falls du das vorher sehen willst, dann beobachte einfach das Dokument. Wenn Marc anfängt, das nächste Thema 15 Mal zu markieren, dann heißt es weiter zum nächsten
ich
Thema.
Ich sehe das.
Das ist immer so die Voraussicht. Und dann fange ich halt an, mir eine Überleitung zu überlegen, damit wir halt weiterkommen.
Ja.
Das ist vielleicht gerade zum Background, wie das Ganze hier bei uns funktioniert. Aber Jannis, ja. Laden zu Hause.
Interessantes Thema, weil es wird ja mal, wie du schon sagtest, es wird ja immer bemängelt, dass es zu wenig Ladesäulen gibt. Das sage ich auch gar nicht, dass das nicht stimmt. Es gibt definitiv zu wenige, zumindest zu wenig öffentliche. Was man aber auch machen kann, ist das Laden zu Hause des Autos. Das kannst du mit einem Verbrenner nicht und mit einem Wasserstoff und einem synthetischen Kraftstoffauto auch nicht machen, dass du das zu Hause lädst. Beim Laden zu Hause ist einfach, du nimmst eine Steckdose, steckst da das Kabel ein und steckst das andere Ende ins Auto und ja, fertig. Das ist an sich eine schöne Geschichte, weil sich ja auch immer wieder darüber beschwert wird, ja, Elektroautos haben keine Reichweite und so. Aber du fährst quasi jeden oder hast die Möglichkeit, jeden Morgen mit einem vollen Akku-Tank loszufahren und hast dann die volle Reichweite, die du dann halt auch die volle Reichweite, die dein Auto halt auch hergibt und hast dann zusätzlich noch die Möglichkeit, unterwegs zu laden. Ich hatte das Vergnügen jetzt in den letzten 2 Monaten, dass ich hier zu Hause laden konnte und von daher halt wenig öffentliche Ladepunkte benutzt hatte. Wenn ich mal irgendwie längere Zeit von zu Hause weg war, dann ja. Aber die Möglichkeit, zu Hause laden zu können, ist schon schön, weil, wie gesagt, man fährt jeden Morgen mit dem vollen Akku los. Dazu gibt es diverse Möglichkeiten. Einmal die Standard-Haushaltssteckdose. Da lädt man jetzt nicht wirklich so schnell. Da braucht auch mein Auto recht lange zum Vollwerden.
Nenn mal ein Beispiel. So eine Zeit.
Wenn man jetzt so bedenkt, ich habe eine Renault Zoe, der Akku, der ist 52 Netto-Kilowattstunden groß und über die Haushaltssteckdose kannst du über diesen Standard-Ladestecker kannst du circa 2 kW pro Stunde laden. Das bedeutet, du bist schon 24, 25 Stunden dabei und lädst dein Auto. Das ist lang. Das ist auch gar nicht abzustreiten, das dauert lang. Was man aber auch machen kann, ist, sich zu Hause eine Wallbox zu installieren. Das wird auch mittlerweile, ist das auch im Mietrecht verankert, dass, wenn die Möglichkeit besteht, dass man das irgendwie machen kann, dass auch der Mieter sich nicht querstellen darf, wenn der Vermieter sich nicht querstellen darf, wenn der Mieter unbedingt eine Wallbox haben möchte. Eben wenn die Möglichkeit besteht, dass man laden kann und man einen eigenen Parkplatz hat. Dort gibt es die Möglichkeit, jeder Hausanschluss hat 5 Adern. Da ist einmal der Neutralleiter drin, da ist der Null. Jetzt muss ich überlegen, was ich hier sage. Eine Erdung, ein Nullleiter, Neutralleiter und 3 Phasen, wenn ich mich nicht irre. Und die 3 Phasen, die können jeweils mit 230, mit 400 Volt. Ich glaube, 400 Volt angebunden werden. Und somit hat man über die 3 Phasen theoretisch eine Leistung von 22 kW. Das ist genau die gleiche Leistung, wie man zum Beispiel an einer Wechselstromladesäule in einer Stadt oder sonst wo hat, an einem öffentlichen Ladepunkt. Und somit kann man auch zu Hause sein Auto recht schnell laden. Es gibt wenige Elektroautos, die 22 kW können. Die meisten können 11. Aber auch das ist vollkommen ausreichend. Mit 11 Kilowattstunden wäre mein Auto innerhalb von circa 4,5 Stunden wieder voll aufgeladen. Wobei man ja auch nicht immer von 0 bis 100 lädt, sondern meistens von 20 bis 80 oder so. Und dann bist du innerhalb von 2,5 Stunden wieder voll bereit und kannst wieder losdüsen. Und das zu Hause. Also es gibt viele Möglichkeiten, das zu nutzen. Ich habe jetzt mit meinem Chef gesprochen, der hat sich jetzt auch ein Elektroauto geholt, ebenfalls eine Zoe, und der hat auch überlegt, ob er halt zu Hause überhaupt sich eine Wallbox installiert, weil im Endeffekt wird das Auto nicht viel benutzt. Es wird zwar täglich benutzt, aber die Reichweite, die gefahrene Strecke ist jetzt nicht so groß. Und der hat sich auch überlegt, ob nicht eventuell einfach die ganz normale Haushaltssteckdose reicht und man sich dort nicht für 500 Euro eine Wallbox hinsetzen muss. Also Kostenpreis der Wallbox 500 Euro plus anschließendes Elektrikers kommt noch drauf. Ja, und ich werde auch bei meiner neuen Wohnung, zu der ich jetzt ziehe, auch mal gucken, ob es möglich ist, dort eine Wallbox zu installieren. Gucken wir mal. Und dann werde ich auch noch mal darauf zurückkommen.
Genau.
Ich weiß nicht, wie ich darauf jetzt irgendwie eine gute Überleitung finden soll.
Schwierig, oder?
Das ist echt schwierig.
Okay, dann machen wir es ganz unkonventionell ohne Überleitung, oder?
Hier kommen ja, die weltbewegenden gut. News.
Ja, genau. Hier kommen die weltbewegenden News. Dum, 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 dum.
Okay. Interessant. Genau, mein Thema ist heute bei den weltbewegenden News. Giffey ist Deepfake. Giffey ist ja die, nicht Bürgermeisterin, sondern
Ministerin
von Berlin. Und sie hat vor ein paar Tagen...
Oberbürgermeisterin, oder?
Es ist schwierig in Berlin. Diese Stadtstaaten sind immer ein bisschen kompliziert.
Regierende Bürgermeisterin, ja.
Ja, und sie hat vor ein paar Tagen ein Zoom-Gespräch geführt mit Vitali Klitschko. Lief auch soweit alles gut. Sie hat ein paar Fragen gestellt. Und irgendwann wurde sie ein bisschen misstrauisch, weil die Fragen ein bisschen komisch waren. Und wie sie dann rausgestellt hat, hat sie nicht mit Vitali Klitschko geredet, sondern mit einem Deepfake. Also ein Deepfake, ganz kurz erklärt, ist ein Computermodell, was über die KI trainiert wird und wo halt dann sich eine Person in eine andere Person umwandeln kann, und das kann richtig realistisch aussehen.
Wobei man Stand jetzt witzigerweise gar nicht mehr unbedingt davon ausgeht, dass es tatsächlich ein Deepfake war, sondern auch möglicherweise einfach nur ein, ich glaube, genau. Das Ganze nennt man Shadowfake.
Dazu wollte ich gerade kommen. Ein Deepfake ist unglaublich kompliziert und unglaublich schwierig. Und genau, erst hieß es, ist ein Deepfake, aber es gibt Hinweise darauf, dass es kein Deepfake ist, sondern dass sich einfach jemand ein voriges Rede-Interview von Klitschko runtergeladen hat und so einzelne Videoteile sich zusammengeschnitten hat. Und über Zoom merkt man diese Schnitte nicht so stark, wenn man da ein bisschen Videokomprimierung hat und wenn es ein bisschen laggt und so. Und dass es einfach ganz simpel Videoschnipsel gewesen sind. Und der Dolmetscher, sage ich mal in Anführungszeichen, die ich tatsächlich wirklich gemacht habe mit meinen Händen, kein richtiger Dolmetscher war, sondern einfach die Fragen auf Deutsch so gestellt hat, dass sie eben nicht zu dem vorher aufgenommenen gepasst haben. Genau, was es jetzt war, ob es ein Deepfake war oder nicht, weiß man gerade noch nicht. Es gibt jetzt zwei verschiedene Darstellungsweisen. Giffey sagt selber, es ist ein Deepfake. Es gibt Hinweise, dass es kein Deepfake ist. Schlussendlich muss man selber wissen, wie stark man Giffey vertraut und was dann noch rauskommt.
Wobei zugegebenermaßen Giffey ja nicht die Einzige ist, die darauf reingefallen ist, weil auch der Spanisch, Madrid, Malta, keine Ahnung, und der Wiener Bürgermeister ebenfalls ein Gespräch mit einem Fake Vitali Klitschko hatten.
Haben sich da Leute zusammengetan?
Also ich finde, wenn jetzt rauskommt, dass es doch kein Deepfake wäre, sollte sich die Giffey wenigstens entschuldigen und sagen, sorry, dass ich auf so eine relativ einfache Methode reingefallen bin und dass ich behauptet habe, es wäre ein Deepfake. Ist das nicht extrem schlimm, aber es kommt dazu, oder?
Ja, also zumindest, ich weiß nicht, ob sie sich für den Begriff entschuldigen muss, weil es tut mir leid, aber von der Bürgermeisterin von Berlin, beziehungsweise an sich von der Frau Giffey, erwarte ich nicht die Digitalkompetenz, um unbedingt überhaupt den Unterschied zwischen einem Deep und einem Shadowfake zu kennen. Deepfake klingt halt so. treffend. Ja, und ob das Ganze leicht erkennbar war in dem Moment, ist auch eine andere Frage. Dass man das natürlich im Vorhinein vielleicht auf verschiedene Arten schon hätte abklären können, ob das wirklich wieder die Klitschko ist. Oder ob sich nicht vielleicht die Frage stellt, warum wieder die Klitschko ein Interview auf Russisch führen möchte oder ein Gespräch auf Russisch führen möchte. Das sind andere Themen, ja, aber...
Ich finde nur, dass man einfach sagen kann, oh, das ist Deepfake oder die KI hat mich reingelegt und vielleicht war es offensichtlich, vielleicht nicht, aber wenn jemand sagt, oh, es war der böse Deepfake, da kann man nichts machen, sorry, die Software ist schuld, klingt es immer so ein bisschen so, als würde man sich aus der Verantwortung drücken.
Also ich muss tatsächlich sagen, ich glaube tatsächlich, dass in der Situation, in dem Gespräch wirklich schwer erkennbar war, unabhängig davon, ob es ein Deepfake oder ein Shadowfake war.
Ja, ich will jetzt auch sozusagen nicht weitermachen.
Ja, wir wollen nicht
weiter diskutieren. Ich habe schon zwei Punkte gegeben, wo du hättest eine Überleitung machen können, von daher sage ich einfach mal das Wort Liemann.
Genau. Denn wie ihr sicherlich alle mitbekommen habt, das Thema Kliman hatten wir ja jetzt auch schon
zweimal, glaube ich, sogar schon.
Zweimal, glaube ich, ja.
Nee, tatsächlich
mindestens.
Nur einmal.
Den Kliman hatten wir auf jeden Fall einmal schon. Ach, das war das andere auf Twitter, der Thread, den wir hatten. Ja. Der Kliman hat sich mal wieder entschuldigt oder so. Also, er hat sich an einem Rande von einem neuen Instagram-Video, also so einem Instagram-Story-Video, ein wenig entschuldigt und dann gesagt, dass die öffentlich-rechtlichen Journalisten, die woken linken Journalisten ihn jetzt verfolgen und fertig machen wollen. Man hätte ihn sozusagen groß gemacht mit öffentlichen Geldern und jetzt hat er nicht gespurt und darum versucht man ihn jetzt zu zerstören. Also so ein bisschen die Kritik, die jetzt auch gerade wieder neu aufgeflammt ist, weil zum Beispiel auch Unregelmäßigkeiten im Rahmen einer NFT-Auktionen aufgekommen sind, bei der er dann durch diese Unregelmäßigkeiten auch deutlich mehr Gewinn gemacht hat.
68.000 Euro.
Ja. Dazu übrigens gibt es ein interessantes Video von dem YouTube-Anwalt, verdammt.
Solmecke.
Das ich an der Stelle gerne empfehlen würde, weil das erklärt das Ganze ein bisschen umfangreicher, als wir es jetzt machen möchten.
Ja, der begleitet aber auch die komplette Klimansache sehr, sehr gut und reagiert da immer wieder drauf und macht das echt top.
Und wenn ich jetzt noch 3 Stunden über dieses Thema reden würde, dann müssten wir den Rest von dem Podcast ausstreichen und darum Jannis.
Ja, mein Thema ist die Streichung des Paragraphen 219a Strafgesetzbuch, worüber sich viele, viele gefreut haben. Der Paragraph 219a besagt nämlich, dass Ärzte bzw. Ärztinnen keine Werbung für Schwangerschaftsabbrüche machen können dürfen. Und dazu zählt zum Beispiel auch, dass sie nicht damit werben dürfen, dass sie das machen oder ob sie es nicht machen und sie allein schon strafbar machen, wenn sie darüber überhaupt sprechen. Und das ist jetzt vorgestern, glaube ich, durch den Bundestag gewandert und dass das gestrichen wird. Und um jetzt auch nochmal auf die andere Seite des großen Teiches zu sehen. Dort wurde nämlich auch was Ähnliches entschieden, aber bedauerlicherweise in die andere Richtung. Der Supreme Court dort hat entschieden, also die Rede ist von den USA, der Supreme Court dort hat entschieden, dass es in der Verfassung kein generelles Recht auf Abtreibung gibt und hat die Verantwortung wieder an die einzelnen Staaten übergeben und das haben auch schon mehrere Staaten angekündigt, dass dort entsprechende Gesetze nun folgen werden, die das Ganze halt verbieten. Und das in einem so krassen Maßstab, dass man theoretisch nicht mal nach einer Vergewaltigung Anspruch auf einen Schwangerschaftsabbruch hat.
Noch viel besser auch nach Inzest oder nach der Kombination aus beiden, Vergewaltigung bei Inzest.
Ja. Also man hat quasi dort kein, also in den Staaten, die es umsetzen wollen, hat man quasi kein Recht mehr auf eine Abtreibung.
Auch mitunter nicht mal aus medizinischen Gründen.
Richtig. Du wirst durch die Geburt deines Kindes sterben, scheißegal. Du darfst es nicht abtreiben lassen. Das ist ein sehr, 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 sehr großer Rückschritt für...
Ohne diese Diskussion eine Stelle zu lang werden zu lassen, aber das ist gerade deswegen noch interessant mit dem Supreme Court, weil der Supreme Court fast am selben Tag oder zumindest in derselben Woche entschieden hat, dass das Verbot, das öffentliche Tragen von Sturmgewehren in New York verfassungswidrig ist. Also hat der Supreme Court praktisch entschieden, dass in New York jetzt auch Sturmgewehre öffentlich getragen werden dürfen.
Richtig, sowas passiert, wenn 5 von 9 Richtern erzkonservativ sind. Supi.
Genau. Und nachdem wir nun über diese weltbewegenden News geredet haben, kommen wir noch kurz zu den zwei Zahlen des Monats. Dieses Jahr, dieses Mal gibt es zwei Zahlen. Und zwar einmal gibt es die 7. Ganz kreativ. Wir haben in Deutschland gerade einen G7-Gipfel in Bayern, wo auch schon witzige Dinge passiert sind, weil ich habe es nur auf Twitter gesehen, anscheinend wurde der Empfang in Bayern wirklich im Dirndl und ja, ich weiß gar nicht, wie die, wie diese komische Jacke heißt, die der Söder getragen hat auch.
Eine Lederhosenjacke.
Eine Lederhosenjacke. Eine Trachtenjacke? Keine Ahnung. Ja. Also Bayern setzt sich da, der Söder setzt da Bayern sehr in Szene. Also es ist kein G7-Gipfel in Deutschland, sondern einer in Bayern. Was man auch daran sieht, dass bei dem CSU-Bildchen dazu kein Bundeskanzler zu sehen ist, sondern nur die 6 Gäste. Ja. Und die zweite Zahl des Monats ist die 1. Und das ist das, was wir am Anfang auch schon gesagt haben. Ein Jahr Podcast, Leute. Ein Jahr. Wir haben es geschafft. Meine Fresse.
Das ist so krass, dass bei mir gerade im Hintergrund die Sirene losgeht, ey.
Nice. Da brennt gleich die ganze Bude ab. Ja, mal gucken, was wir dann in der nächsten Folge für euch vorbereitet haben. Vielleicht gibt es Änderungen. Vielleicht erneuern wir uns nach einem Jahr ein wenig. Wir werden es sehen. Ansonsten bleibt bis dahin nur zu sagen, falls ihr irgendwas anders seht oder interessant findet, kommentiert es gerne. Lasst uns Feedback da. Und Grüße gehen raus an Markus.
Wie immer.
Von mir auch ein Tschüss. Grüße, Markus.
Liebe Grüße, bis dahin. Warum muss genau jetzt zum Schluss diese Kack-Sirene losgehen?